Herzlich willkommen beim Antrommelcast. Mein Name ist Kai und ich darf natürlich auch die Ivy wieder begrüßen. Hallo.
Hallo, genau.
Ja, beim letzten Mal haben wir ja über eine ziemlich schwachsinnige Folge gesprochen und mal sehen, ob das hier ein bisschen besser wird. Ich glaube, beim letzten Mal hat man uns auch total angehört, dass wir überhaupt gar keinen Bock auf die Folge hatten.
Ja. Das war die Wettrennfolge, richtig, wo ich am Ende gedacht habe, ich renne jetzt einfach nur noch hier weg von der Folge.
Ja, der gute Gerentex. Ich hoffe, diesen Typen werden wir nie mehr treffen. Leider werden wir andere Leute wieder treffen, aber dazu später irgendwann mal mehr.
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, werden wir Gerentex tatsächlich nie wiedersehen.
Ja, das ist gut. Es gibt noch eine andere Person, die ich am liebsten gar nicht mehr sehen würde, aber wir kommen irgendwie nicht drum herum.
Dir?
Ja, nein.
Schade.
Kevin Sorbo.
Ja, ich dachte jetzt, du meinst einen Charakter, ja, den Menschen, der dafür gesorgt hat, dass es mich sehr viel Überwindung gekostet hat, Andromeda zu gucken.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, ja. Also ich würde mal so sagen, wenn diese ganzen Querdenker und Schwachmaten, die im Moment so da draußen unterwegs sind, einen Captain bräuchten, dann wäre das vermutlich Kevin Sorbo.
Ja, aber die haben ja schon andere Captains. Die haben Trump. Also zumindest, was so gewisse Dinge angeht, dann haben sie den, ja, ich habe beschlossen, wir nennen ihre wundervollen Namen einfach nicht. Das reicht, wenn wir Kevin Sorbo und Trump nennen. Ja, ich weiß, also, ja.
Also ich glaube, man hört einfach raus, was wir davon halten, werden das Thema an der Stelle auch beenden und die Serie einfach als solches sehen, was es damals war. Also wir haben die Tage mal drüber gesprochen und wir wussten nicht genau, ob wir diesen Podcast jetzt noch zu dem aktuellen Zeitpunkt gestartet hätten, wenn wir das alle schon gewusst hätten über Kevin Sorbo.
Ja, also es ist halt schwierig und ich fand das auch sehr interessant in der letzten von mir gehörten Folge von Dinge von Interesse ging es halt auch so um die Frage, wie macht man das denn jetzt? Und ich persönlich sehe es halt tatsächlich so die Vergangenheit, die ist in Ordnung. Also das kann ich mir noch angucken. Irgendwas Neues von Kevin Sorbo würde ich mir nicht angucken wollen. Und den Podcast starten und ihn, ich bekommt da ja eh nicht mit. Also im Sinne von, es gibt ihm ja keinen Auftrieb, also es wäre ja keine Unterstützung. Aber ja, ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Und er war ja dafür jetzt auch nicht allein zuständig, also für die Serie, auch wenn er irgendwann Produzent ist. Aber es gibt so viele wundervolle andere Schauspieler. Von daher, ja. Ich weiß aber nicht, ob es mir irgendwann in nächster Zeit passieren sollte, dass ich Peanut sage, statt Kevin Sorbo. Aber dann meine ich einfach Kevin Sorbo.
Okay, blicken wir einfach mal auf die Serie wieder und da befinden wir uns tatsächlich jetzt schon kurz vorm Ende. Also nach dieser hier sind es nur noch vier Folgen der ersten Staffel.
Oh Gott, jetzt sind wir auch noch der zweiten Staffel gesagt, genau. Wir begeben uns in langsamen, schnellen Schritten auf die zweite Staffel zu.
Genau, nur noch 8 Wochen. wollen wir einsteigen? Erzähl mal, worum geht's hier? Welche Folge ist das? Wer hat damit irgendwas zu tun gehabt?
Also die heutige Folge heißt im Deutschen Die Schlange im Paradies. The Devil Take the Hindmost ist der Originaltitel. Die Folge wurde in den USA erst ausgestrahlt am 9.04.2001 und in Deutschland am 26.12.2001. Die Autoren waren Ashley Edward Miller und Zach Stentz. Und der Regisseur, ich hasse dieses Wort, war Alan Eastman.
Ich denke mal, dann können wir eigentlich reinstarten, es sei denn, du hast noch irgendwelche Vorbemerkungen.
Genau, ich habe noch Vorbemerkungen. Und zwar, der Originaltitel stammt aus dem englischen Sprichwort, das ist also aus einem Sprichwort aus dem frühen 16. Jahrhundert, Every man for himself and the devil take the hindmost. Was so viel bedeutet, dass jeder auf sich allein gestellt ist und dass sich der Teufel den letzten hindmost schnappt. Eine deutsche Entsprechung wäre, den letzten beißen die Hunde. Und als Trivia, die Storyline ähnelt der aus der TOS-Folge, also Star Trek The Original Series, der Erste Krieg. Und der deutsche Titel ist halt auch daran angelehnt, weil Kirk sagt da am Ende, dass er Schlangen für das Paradies haben will. Weil da liefert er ja Waffen hin. Ja,
bevor
ich das Zitat vorlese, noch eine kleine Sache zum Einleitungszitat. Da kommt der Entdecker des wahren Weges vor und damit ist Flashrender gemeint, der Magog, der aufgrund seiner Erfahrung auf der Erde den religiösen Orden der Verteilfer gründete. Und dann komme ich zum Zitat. Nur die schuldig Geborenen erkennen Unschuld als das, was sie ist. Als die seltenste Sache im Universum und das Kostbarste. Der Gesalbte, der Entdecker des wahren Weges.
Genau, und dann sind wir an Bord der Andromeda, beziehungsweise die ist mal wieder irgendwo angedockt an einer Station. Also was genau die da jetzt getan haben, glaube ich, erfährt man auch gar nicht. Außer, was man erfährt, dass Tier jetzt offenbar eine Söldnergruppe hat, haben wir da jemals vorher von gehört, und dass die offenbar an Bord sind. Die sehen wir zwar nie, aber wir hören häufiger von der.
Also ich glaube, die wurden für diese diesen Auftrag oder diese Aufgabe angeheuert. Die haben, so wie ich das verstanden habe, auf der Station Hilfsgüter besorgt, weil die fliegen ja später zu einem Sun-Than, das Wort, das mir die Zunge bricht, Planeten und ich glaube auch eine Außenstation noch. Da gab es halt so einen Kometeneinschlag und die wollen denen jetzt helfen. Und irgendwann später, während sich Beka und Tier unterhalten, meint halt Tier noch so, naja, aber also Dylan hätte eingesehen, dass er die aufgrund der Kapazitäten die Söldnergruppe meint. Also wahrscheinlich hat der alte Kumpels von sich angehauen und gesagt, ey Leute, wir brauchen Hilfsarbeiter.
Wir brauchen Prügelknaben. Genau. Ja, vermutlich hat er das eher gesagt.
Naja, aber tatsächlich prügeln tun sie ja nicht. Sie soll ja scheinbar bloß Sachen ausliefern.
Ja.
Die wären schon, besser aufgehoben gewesen bei Dylan vielleicht.
Ja, schon. Naja, kommen wir später mal kurz zu. Ja, es wird doch mal aufgeteilt in zwei Handlungsstränge hier, auch wenn wir die jetzt so parallel erzählen, finde ich die rund um Beka später eher weniger relevant und fast uninteressant schon.
Ja, das ist auch wieder so ein Handlungsstrang, den man zum Beispiel sehr schlecht in A- oder B-Handlungen unterteilen könnte, weil das wieder so ein zweiter Handlungsstrang ist, der dann immer mal so zwischendurch kommt und sehr, sehr kurz ist, was Andromeda ja bisher immer sehr gerne macht. Und ja, so wirklich viel erfährt man da auch nicht, außer dass Tier und Beka schon wieder eigene Pläne verfolgen.
Ja, genau. Ja, sich relativ verwirrend irgendwie. Also Raph ist übrigens auch mal wieder da und da habe ich mich schon sehr gefreut, als man ihn mal wieder gesehen hat. Und er ist auch gleich wieder voll in seinem Element, denn er betet.
Genau, er betet und wir sehen das Bild einer menschlichen Frau. Ich greife mal kurz ein bisschen vor. Später im Gespräch mit Dylan erfahren wir halt, er weiß selbst nicht, wer diese Frau ist, aber sie ist die Frau, wo er dann damals halt geschlüpft ist.
Genau, sehr gruseliger Gedanke irgendwie. Ja. Aber dann kommen wir nachher nochmal kurz darauf, denn das nimmt ja sehr obskure Züge hier an in dieser Folge.
Ja, also wir erfahren eindeutig auch sehr viel mehr über die Magog und andererseits habe ich noch mehr Fragen zu dem Magog gehabt. Aber da
ja, das ging mir tatsächlich ähnlich, genau. Und dann bekommt er eine Nachricht von einem Thaddeus Plague und Raph stürmt auf die Brücke und spielt ein Hologramm ab, dass dieser Bruder Thaddeus nämlich Hilfe benötigt.
Ja, faszinierend finde ich, er stürmt auf die Brücke und sagt, Dylan, wir können hier nicht weg, jedenfalls noch nicht. Und ich denke so, also nichts gegen Raph, aber ich denke mir so, okay, wir haben hier eine Hilfsaktion am Start und ich kann verstehen, dass, wie wir ja bei dem Hologramm eben erfahren, es geht auch um eine Hilfsaktion, aber für mich wirkte das so wie auch so ein bisschen wie Raph möchte jetzt sagen, naja, also das ist wichtiger als das. Wobei ich ihm das nicht unterstellen will, weil wir natürlich nicht wissen, was dann noch im Gespräch war. Aber so dieses Draufrennen auf die Brücke und wir können jetzt hier nur nicht los, war bei mir so ein WTF-Moment, ehrlich gesagt. Im ersten Moment nicht so, ja. Weil es halt so dieses Typische ist, so, das hatten wir ja schon mal, er hat was, also so wie die Folge, wo Bekas Bruder auftaucht und dieser geistige Verteilverführer ja auch dabei ist, also nicht ja, aber dieser andere. Und wo das dann halt auch so ist, so Raph entscheidet, er gibt die halt weiter, wo sie sind und wie man ihn erreichen kann. Und oh, da müssen wir unbedingt helfen. Also seinen Enthusiasmus und Wunsch helfen zu wollen in allen Ehren, aber das kam so ein bisschen kacke rüber.
Ja, es sah auch ein bisschen merkwürdig aus, wie er da in seinen Zotteln irgendwie auf die Brücke gelaufen kommt. Es sah so aus, als würde er extra so breitbeinig laufen, damit er eben nicht drauf tritt und irgendwie da sich flach legt auf der Brücke.
Ich glaube, der rennt immer so.
Ja, kann sein. Guter Fußballer wäre vermutlich keiner geworden. Naja, gut, aber Dylan entscheidet sich ja doch zu helfen. Wir kennen ja Dylans Helferkomplex auch ein bisschen. Und er entscheidet sich eben mit Rev und der Maru dorthin zu reisen, wo dieser Bruder Thaddäus um Hilfe gebeten hat. Und Baker soll sich um alles andere kümmern, was der ursprüngliche Plan war. Und ist auch sehr begeistert davon.
Ja, aber er kann sie ja überzeugen. Also im ersten Moment ist es so, aber dann sieht sie halt ein, naja, sie ist da besser aufgehoben und er da, weil sie so als Frachtkapitän und er als Krieger, aber und sie hat ja immer noch Romy.
Ja, genau. Ich glaube, die ist ja später auch eher in Füßen, aber da kommen wir ja gleich nochmal kurz drauf. Und ja, dann geht's eigentlich sehr, sehr schnell. Also den Flug sehen wir nicht, wir sehen keine Landung, sondern man sieht eigentlich direkt als nächsten Szene diesen Wald, in dem man an den Bruder Thaddäus auch relativ schnell trifft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist derselbe Wald wie vor ein paar Folgen schon mal.
Es war vermutlich auch derselbe Wald, aber ist ja dann nicht viel anders als bei Star Trek, wo es auch immer derselbe Park war.
Ja, oder die Vasquez Rocks.
Ja. Ach so, genau. Kurze Anmerkung, die ich für den späteren Verlauf zu erwähnen ganz relativ wichtig halte. Also sie sind mit der Maru geflogen und Beka hat ja die Andromeda, das heißt, Kriegsschiff ist nicht da. Ich war am Überlegen, ist das jetzt so geil oder nicht, aber naja gut, die Kapazitäten der Maru, die passt in die Andromeda, waren wahrscheinlich einfach zu klein. Aber ich hätte vielleicht einen Androiden oder irgendwas anderes mitgenommen.
Ja, vielleicht. Ah, gut. Vielleicht hätte man hier auch einfach noch Tier mitnehmen können. Der hätte vermutlich auch noch mal kurz einen Prozess gemacht.
aber der muss ja die Söldnergruppe, Truppe. Wahrscheinlich hören die nur auf ihn.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Okay. Auf dem Planeten, nachdem man hier diesen Thaddäus im Wald getroffen hat, geht man in so eine Art, ich weiß nicht, befestigtes Dorf, würde ich sagen. Also ist so ein Wall aufgebaut drumherum und das sieht so ein bisschen mittelalterlich alles aus und ja, dort trifft man relativ schnell eine Dame namens Tiama und die ist erstmal sehr euphorisch. Ah, sie haben also ein Kriegsschiff und eine Armee und Dylan, nö, aber wir bringen ihnen Waffen mit, um sich zu verteidigen. Und da haben auch meine Alarmglocken erstmal kurz geschrillt.
ja, das ist, ja. Aber die wollen ja auch alle kämpfen, weil... Das haben wir noch gar nicht gesagt. Dylan sollte kommen, weil Sklavenhändler, dieses Volk, die heißen die Hajira, mitnehmen und verkaufen wollen.
Ganz genau, richtig. Ja, die sieht man jetzt noch nicht, aber die kommen später dazu und die lernen wir dann auch ein bisschen intensiver kennen. Und da habe ich auch ein paar Anmerkungen zu, aber soweit sind wir gerade noch nicht.
Ja, das ist richtig.
Genau. An Bord der Andromeda, dort läuft Romy über den Flur und erteilt irgendwie Befehle. Wem erteilt die eigentlich Befehle gerade? Sich selbst?
Also sie redet ja mit Trance zum einen und dann gibt sie wahrscheinlich sich selbst auch Befehle, ja. Und man hört Trance auf jeden Fall. Laut Transkript hört man Harper. Hast du Harper gehört? Der soll nur Check sagen. Ich habe das nicht gehört.
Nö, ist mir nicht aufgefallen. Man sieht auch beide überhaupt gar nicht in der Folge.
Ja, Baker stellt halt fest, naja, sie geht dann vielleicht in der Offizierslounge solitär spielen, weil, ja, sollte sie nicht die Befehle geben? Und dann meint Robby, ja, gerne.
Ja, mach mal. Geh mal zu Tier und frag seine Söldnerkollegen mal, wieso sie sich an den Hilfsvorräten bedienen.
Ja.
auch irgendwie ganz witzig.
Genau, aber dann sind wir auch schon wieder auf dem Planeten und in so einer Art Kirche oder Kapelle.
Genau, dort trifft Rev gerade einen jungen Mann namens Arun und er möchte irgendwie auch wissen, warum er dort so verehrt wird. Und ja, also die haben noch nie einen Magog gesehen und der erzählt dann irgendwie alles Mögliche von dem Gesalbten und dass der auch irgendwie für andere Göttlichkeiten offenbar verantwortlich ist und sehr viel Blabla, das ich nicht verstanden habe.
Ja, ich fand es tatsächlich aus mehreren Gründen auch schwierig. Also sie müssen Also ich meine, ja, sie verehren Ref ja regelrecht, weil er ist halt wie der Gesalbte, aber im Prinzip ist doch, sie müssen doch zumindest von den Magog gehört haben, oder? Um das jetzt mal anzuteasern, sie müssten sich ja vielleicht an die Magog erinnern. Es kann doch nicht sein, dass die nicht irgendwie mal irgendwas mitbekommen haben von den Magog. Also ich meine, denen wird doch klar sein, dass die meisten Magog eben nicht so sind. Ich meine, klar, das ist ein Freund von Blake und der trägt die Kutte und der kommt dahin. Ja, aber trotzdem, und ganz ehrlich, nur weil ich an Jesus glaube, tue ich jetzt nicht meinen Pfarrer anbeten.
Ja, das
der ist
die
ganz
Aussage
cool,
ist auch
aber anbeten würde ich den jetzt nicht.
Ja, die Aussage ist auch doppelt schwachsinnig. Also wir erfahren kurz darauf, und da ist Rev auch sehr verwundert darüber, dass die hier offenbar so eine Art genetisches Gedächtnis haben und ihr Gedächtnis immer an die nächste Generation weitergeben, wenn die sterben. Und da hat in der Tat noch nie jemand irgendwann einen von denen getroffen.
Ja, also ich meine, gut, sagen wir es mal, Entschuldigung, also es mag ja sein, dass niemand, der einen Magog getroffen hat, es vielleicht überlebt hat, wobei auch da könnte ich mir sagen, so, wenn sie Glück haben, hätten sie fliegen können, ansonsten werden sie es ja nicht überlebt haben, aber dass zumindest mal irgendjemand von denen irgendwie gehört hat, was ein Magog macht, aber auch das war ja Pustekuchen scheinbar.
Ja, alles sehr merkwürdig. Naja, Dylan ist in der Zeit damit beschäftigt, diese Leute da auszubilden, und das sieht auch irgendwie alles so aus, als würden die das nicht zeitnah können.
Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schwachsinnig, weil ich mir so denke, okay, also jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei den Fische, Dylan, habe ich gedacht. Warte. Wenn du die jetzt trainierst, ich meine, die wissen ja schon, dass die Sklavenhändler auf dem Weg sind. Es wird nicht lange dauern. Also ich meine, das wird einfach nicht funktionieren vernünftig. Also
nee, also wenn da jetzt noch irgendwie 6 Monate vergehen würden, dann wären die Chancen vielleicht etwas höher. Aber ich habe diesen Kampf da nicht verstanden. Also später soll es doch eigentlich darum gehen, dass die mit Kampflanzen oder mit Waffen irgendwie aus der Ferne abgeschossen werden, die Angreifer. Und warum macht man dieses Nahkampftraining dann jetzt? Das ergibt ja nur Sinn, wenn man schon weiß, dass die Waffen nachher nicht überleben oder überdauern werden.
Naja gut, du darfst ja nicht vergessen, du kannst ja eine Kampflanze auch tatsächlich als Nahkampfwaffe wie einen Kampfstab benutzen.
Ja, aber dann hätte ich doch erstmal Schusstraining gemacht und nicht Nahkampftraining.
Vielleicht hat er es gesagt, macht, und wir haben es nicht gesehen. Keine Ahnung. Es ist ja generell einfach Schwachsinn. Ich weiß, was du meinst. Also, ja. Aber ich glaube, das sieht halt einfach geiler aus. Und du kannst das irgendwie, also kannst so eine Szene natürlich geiler zeigen, indem sie so an dieser Gruppe vorbeifährst und die sind alle das am Machen, als wenn da so eine Gruppe siehst und die schießen auf Sachen. Das sieht halt nicht so geil wie Kampftraining aus.
Ja, es hätte aber mehr Sinn ergeben. Und wie gesagt, kurz die Szene zu erklären für die Leute, die die Folge nicht gucken. Da stehen dann irgendwie 15 Leute, die haben alle wie in so einem einfachen Karate-Grundkurs so einen Stock in der Hand. Ja, ich weiß, Karate hat benutzt keine Stöcke, aber irgend so ein Stockkampf-Gedöns halt. Und die machen so einfachste Übungen, während Dylan Anweisungen gibt.
Das hat mich extrem an Szene erinnert übrigens.
Ja, stimmt, da gibt's gewisse Gemeinsamkeiten. Vielleicht war er auch einfach wieder in seinem Modus der alten Serie, wer weiß.
Nee, Herkules hat ja keine Waffe benutzt.
Ja, und hier jetzt kommt jetzt auch die Szene, als Rev erfährt, dass dieses Volk eben über dieses genetische Gedächtnis verfügt, und das scheint ihm irgendwie ein bisschen, also er scheint ein bisschen erzürnt darüber zu sein, dass Thaddäus ihm das nicht mitgeteilt hat. Und ich fragte mich, warum?
Also, zwei Sachen. Bevor ich dazu komme, will ich nämlich noch was anderes sagen. Ich finde ehrlich gesagt die Szene, wie er es erkennt, auch irgendwie so, naja, weil, wie heißt denn jetzt? Ich habe den Bruder, den Namen von Tiamas Bruder vergessen. Heute habe ich
Arun.
Arun meint ja so von wegen so, ja, was die Mutter bei der Geburt dachte, und fand ich so ganz krass. Vor allen Dingen, ich denke mir so, okay, er sagt ja, das Gedächtnis bis zur Geburt haben wir. Und ich denke mir so, bei der Geburt. Dann vielleicht bei der Geburt seiner Schwester könnte funktionieren, obwohl die sind keine Zwillinge, oder? Aus irgendeinem Grund denke ich immer, das sind Zwillinge, aber das stimmt nicht, oder?
Nö, zumindest sehen die sich nicht sehr ähnlich, aber es wurde auch, glaube ich, nicht gesagt, dass sie Zwillinge sind, oder?
Frag mich nicht. Ich habe irgendwie die ganze, eben fällt mir auf, dass das irgendwie auch so ein Schwachsinnsgedanke war. Also, okay, da macht diese Aussage, ist merkwürdig, ist irgendwie, aber macht zumindest mehr Sinn. Ja, frag mich nicht, warum. Ich meine, ähnlich sehen müssen sie sich ja nicht. Sie wären ja eh zweieiige Zwillinge und die, sie sind ja Geschwister. Das wird schon passen, aber, naja, ja, ich kann aber tatsächlich, um auf deine Frage oder Überlegung zu kommen, wenn ich mir im weiteren Verlauf, wo wir hinkommen, ich mir es angucke, kann ich tatsächlich auch verstehen, was Rev meint, weil Dylan tut ja, also die, das sind ja Verteifer und Verteifer sind ja Pazifisten. Und er verdirbt ja nicht nur die Leute, die da sind. Wenn Dylan diesen Leuten Kämpfen beibringt, und das spricht Rev dann ja auch später an, dann verdirbt er ja all ihre Nachkommen auch, weil die mit diesem, die werden geboren und wissen, wie es ist zu kämpfen, und die werden geboren und wissen gegebenenfalls, wie es ist, jemand getötet zu haben, und das bereitet Rev halt Umhang, und deswegen ist er, glaube ich, auch so sauer, weil wenn er das gewusst hätte, dann weiß ich nicht, ob Dylan was Besseres eingefallen wäre, weil Dylan rückt ja auch nicht davon ab. Aber vielleicht dachte Rev irgendwie so, ja, dann hätten wir eine andere Lösung gefunden. Jetzt hat Dylan hier schon mit Kampftraining angefangen und nun stehen wir da.
Ja, gut, darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen, was diese logische Konsequenz da bedeuten soll. Naja, das ist alles so ein bisschen merkwürdig in der Folge, aber da habe ich in einer späteren Szene habe ich da gedacht, hä? Ja, in der nächsten Szene kommt auf jeden Fall jetzt dieses Gespräch eigentlich, was du sagtest. Dylan und Rev sind an Bord der Maru, die sind da irgendwas am Rumbängen und da kommt eben dieser Thaddäus dazu.
Genau.
Und, ja, dann, und der erklärt genau das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, oh, bringen wir ihnen das Töten bei, dann wird jede spätere Generation das auch können. Ja, interessant. Und es wird ja auch anders noch erwähnt, welche Konsequenzen eben dieses genetische Gedächtnis hat. Denn wenn eine Person lesen kann, dann wird das bei der Geburt automatisch an die Neugeborenen weitergegeben und der kann das dann auch direkt.
Genau. Also, ich kann es schon verstehen, aber ich frage mich halt generell ein paar Fragen.
Ja, ich kann das auch verstehen, aber es ergibt keinerlei Sinn, was später noch passiert. Also Tiama ist hier aber auch eher auf pro Dylan und geht auch auf ihre Seite und sie sagt auch, sie ist dort aufgewachsen, ist ihre Heimat und die will sie auch verteidigen dürfen.
Ja, also ich glaube, die ist vielleicht auch gar nicht so sehr für den Fatalismus. Ich sag mal so, das Problem ist, Blake ist da hingekommen und hat sich gesagt, er bringt diesen Leuten jetzt den Glauben näher und ich habe halt gedacht, naja, wollen die das wirklich alle? Also nichts gegen Blake und dass er den Glauben da hinbringen will. Nur ich denke mir halt so, ich hatte im Laufe der Folge dann irgendwann nicht mehr so, also am Anfang wirkt es auf mich so, als wenn die halt alle Fatalisten sind. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so extrem. Also vielleicht sind sie da jetzt alle Fatalisten, aber sie scheinen das ja auch noch nicht so lange zu sein. Also keine Ahnung. Aber vielleicht denkt er sich ja, okay, das ist total super. Ich bringe ihm meinen Glauben bei. Und die Kinder von denen, die kennen das alle schon.
Ja, ist, naja. Ja, bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, die Folge hat noch mehr Logikprobleme, wo wir da gleich noch drauf zukommen. Und ja, in der nächsten Szene sind Dylan und Rev auch wieder im Dörfchen. Das ist schon so ein bisschen am Dunkelwerden, so wie ich das wahrgenommen habe. Und die sprechen und Rev hat nochmal dieses Foto in der Hand und er sagt auch, ja, er hat die nie kennengelernt und es wäre aber seine Mutter und er verteufelt seinen Vater für das, was er der Frau angetan hat. Habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, also mehr oder weniger, genau. Also er tut den Magog-Ursprung in sich halt dafür anklagen, dass er halt die Frau letztlich getötet hat, weil das ist halt nichts anderes. Die sind ja so ein bisschen Alien-like, die brechen halt aus dem Bauch alle auf. Das sieht man in der Folge nicht, aber es ist halt so.
Ja, wir bekommen es angedeutet und da passieren auch noch andere eklige Sachen später. Eins nach dem anderen. Ja, und dann gibt es plötzlich eine Explosion. Und ja, der liebe, in Anführungszeichen, Thaddäus hat jetzt alle Waffen in die Luft gejagt.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen, ja, als ja, genau. Und hier kommt schon eines meiner Probleme, die ich später haben werde. Er jagt jetzt diese Waffen in die Luft, aber später laufen alle mit Speeren da rum und kämpfen doch. Und da tötet man niemanden bei. Oder was sollte jetzt das hier bringen alles? Außer, dass vielleicht mehr Leute aus dem eigenen Dorf sterben später.
Vielleicht hat er gedacht, oh, wenn wir die Waffe nicht mehr haben, macht Dylan auch nichts. Ich habe damit übrigens noch ein anderes Problem. Ich habe da gesessen halt und gedacht so, was ist so typisch? Ich so, ey, das geht jetzt nicht. Du kannst doch nicht einmal die Sachen von anderen kaputt machen.
Ja, das kommt vielleicht noch dazu.
Das war echt ja. So. Ich habe gedacht so, oh, es ist, weißt du, stell dir das mal vor. Ich muss die Kiste jetzt noch mal einen Moment offen lassen. Stell dir jetzt echt mal vor. Dylan kommt dahin und will denen helfen. Und Dylan bringt alle seine Kampfpflanzen mit. Und der macht die kaputt. Dann hat Dylan, wenn seine Kampfpflanzen kaputt gehen, keine Ersatzkampfpflanzen mehr.
Ja, und Baker hätte vermutlich erstmal gefragt, oh, die waren doch alle so teuer. Dann hätte sie sich vermutlich über sich selbst geärgert, die da mitgegeben zu haben. Aber ja, es ergibt keinerlei Sinn. Also, der macht das jetzt hier, aber später, wenn dann doch gemordet wird, eben indem da irgendwelche Lanzen durch die Gegend geworfen werden, selbstgebastelte Lanzen, muss man noch dazu erwähnen, so ganz primitiv, dann stirbt natürlich niemand von.
Naja, das Problem ist, die werden ja damit wahrscheinlich jagen. Und der hat sich da mal, die kann er halt nicht kaputt machen, weil die müssen ja jagen. Also es macht natürlich Sinn, sie müssen ja auch essen, aber irgendwie, ja, also ich hab's auch nicht verstanden. Weißt du, dann hätte er halt sagen sollen, nee, mach das nicht. Aber er hat wahrscheinlich gemerkt, dass die Leute in dem Dorf sich gesagt haben, wir machen das. Und ich meine, es macht ja auch Sinn. Ich kann ihn einerseits verstehen, andererseits, na, was erwartet der denn? Also ich meine, toll, selbst wenn Dylan mit seinem Kriegsschiff gekommen wäre, wenn die Andromeda da gewesen wäre, wären sie weggeflogen. Was hat unser pazifistischer Freund denn gedacht? Die kommen da hin und machen die Sklavenhändler platt und dann kommen nie wieder welche? Also ich meine, es kann ja sein, dass nie wieder welche kommen, aber so pazifistisch ist das auch nicht, wenn Dylan da gegebenenfalls auch noch aus dem All, gut, das glaube ich jetzt nicht, dass er so präzise schießen kann, aber wenn er gekommen wäre und hätte die alle umgebracht. Ich meine, die wären auch alle gestorben, nur dass halt die Hajiran sie nicht umgebracht hätten. Also irgendwie ist das auch ein bisschen heuchlerisch.
Ja, das Ganze ist auch nicht zu Ende gedacht. Wie du schon sagst, wer weiß, ob da am Ende irgendwie andere kommen. Ist der Typ, den wir nachher kennenlernen, wirklich der Chef, der richtige Anführer? Oder ist das nur so ein Untergebener, der andere Befehle ausführt und die schicken am Ende einfach noch 5 weitere Trupps dorthin? Das ist genau dasselbe Problem, das wir mit den Nietzscheanern vor ein paar Folgen hatten, eben auch in diesem Wald, als Tier dort Rambo-like, die alle umgemetzelt hat. Und ja, da werden also nie mehr neue Nietzscheaner nachkommen. Das ist auch Quatsch.
Ja. Ja, der Punkt ist halt auch, selbst wenn das jetzt tatsächlich der Typ, der da war, der Chef der Sklavenhändler gewesen wäre. Also ich meine, dann wären das halt diese Sklavenhändler gewesen. Aber die werden ja nicht die einzigen sein. Und die haben die gefunden und wenn die dass irgendjemand anders weiß oder mitbekommen hat, dann werden die das wissen. Zumal ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass vielleicht tatsächlich alle Sklavenhändler da unten hingeflogen sind. Ach, keine Ahnung. Also es ist, naja.
Ja, ein bisschen merkwürdig. Naja, eine ganz, ganz kurze Szene an Bord der Andromeda. Und ja, die Söldner sieht man immer noch nicht, die wird man auch nicht mehr sehen. Und Tier will Baker jetzt eigentlich bestechen und sie daran beteiligen. Und ja, Dylan soll man einfach nichts davon erzählen.
Ja, und das Ding ist halt, so wirklich lange braucht Baker nicht, um zu überlegen. Und die bescheißen und verarschen den schon wieder. Die sind auf ihr eigenes Ding aus. Und ich bin ganz ehrlich, bei Tier habe ich damit, also es ist kacke, aber bei Tier habe ich nicht so ein Problem damit wie bei Baker, weil ich mir denke so, ey, weißt du, was soll das denn? Tier ist halt Tier, aber ich glaube, bei Baker ist halt auch immer noch das Problem, dass Baker sich, glaube ich, auch irgendwie halt, da ist die Maru, das ist ihr Schiff, sie ist der Captain der Maru. Sie ist auch gleichzeitig der erste Offizier der Andromeda, aber ich glaube, das ist bei ihr so, ja.
Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Also da vertraut offenbar niemand niemandem, da darf auch niemand niemandem vertrauen. Und ich weiß nicht, ob ich diese Leute da wirklich überhaupt mitgenommen hätte, wenn es das ein paar Mal rausbekommen hätte, so auf die Art und Weise. Schwierig, sehr schwierig.
Den kann eigentlich Glück haben, dass tatsächlich er wiederkommt und die Andromeda ist noch da und dass sie nicht irgendwann einfach weg ist. Aber das Ding ist, ich glaube, Beka findet die Maru halt, weil verständlicherweise hängen Erinnerungen dran, besser als die Andromeda und möchte halt schon die Maru haben. Die ist vielleicht auch praktischer für Kurierflüge und so. Vielleicht ist das so sein Ass im Ärmel. Würde er irgendwie so ein, die haben ja da auch so, ich nenne es jetzt mal Fighter oder Gleiter, wie auch immer. Wenn er sowas nehmen würde, ja, dann wäre es vielleicht schwierig. Kein Wunder, dass der immer die Maro nimmt.
Ja, stimmt. Naja, es gibt noch eine kurze Sequenz und auf dem Planet zwischen Rev und Thaddeus. Das ist eigentlich ein relativ interessantes Gespräch, denn es läuft darauf hinaus, dass Rev sagt, ja, wir reflektieren hier nur, aber Dylan handelt. Und vor allem Thaddeus, das, was er dort tut und diesen Einfluss, den er auf dieses Dorf ausübt, ist das nicht auch eine Art von Gewalt?
Gewalt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall jetzt auch nicht so super. Aber
so eine Einmischung halt. Also bei Star Trek würde man direkt hier oberste Direktive rufen und ja, schon ein bisschen merkwürdig oder ja, scheiße, dass die sich nicht selber über sich bestimmen dürfen oder sollen.
Ja. Wobei, ich sag mal so, Beeinflussung in dem Fall, also du hast es ja bei der obersten Direktive, dass du kein Volk beeinflussen sollst, das halt von seinem Stand, also Wissensstand, von seiner Entwicklung war das Wort, von seiner Entwicklung noch nicht so weit entwickelt ist. Und die Hajira und die Leute auf dem Planeten da, also da ist ja nur nicht nur dieses eine Dorf, ich bin mir nicht sicher, ob die anderen auch so sind wie die, die waren ja ursprünglich Menschen, Mitglieder des Commonwealths und die, deren Technik ist ja nur verloren gegangen. Also diese Art von Beeinflussung wäre es ja nicht. Er versucht sie ja zu missionieren.
Ja, ob das jetzt besser ist. Ja.
Ja, ich weiß. Missionare waren die besonders geil. Ja, ich finde es halt schwierig. Ich glaube einfach, vielleicht ist Blakes Problem tatsächlich, bevor das war, bevor Dylan und so gekommen sind, sind die vielleicht auch einfach so seinem Weg gefolgt und jetzt mit einmal machen sie es anders. Ich glaube tatsächlich auch einfach, dass er einfach, es geht ihm, glaube ich, nicht darum, dass sie nicht seinem Weg folgen, sondern dass er Angst hat, sie werden verdorben und verdammt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das so viel besser ist, weil mir während ich rede auffällt, ja, so viel besser ist es nicht. Ich glaube halt tatsächlich, dass Blake es nicht böse meint. Übrigens kurzer Einwurf, die bauen tatsächlich extra neue Waffen. Das hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, aber ja. Also es sind nicht die Speere vom Schnitzeljagen.
Ja. Okay.
Aber die verbrennt er dann auch nicht. Also
ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen merkwürdig und die Waffen sind dann jetzt in Ordnung. Die sind eigentlich viel brutaler noch als die Kampflanzen.
Ja, und damit musst du auch, ja, du kannst zwar einen Speer werfen, aber bei einer Kampflanze, ich meine, der Speer ist dann weg.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Außer du benutzt ihn tatsächlich mehr oder weniger im Nahkampf und stichst damit halt zu, aber ja.
Ja, alles ein bisschen komisch. Naja, Tiama besucht Dylan nochmal an Bord der Maru und ja, oh, die bemitleidet ihn auch so ein bisschen. Oh, sie teilen ihre Erinnerungen ja mit niemandem und die flirtet dann auch mit ihm und die hat auch die Abs. Ja.
Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist sehr harmlos ausgedrückt.
Ja, das war nur der erste. Also erst wird es ja so geflirtet und dann schmeißt sich ja richtig an ihn ran und will auch direkt Kinder machen. Und
ja.
Damit bewahrt werden kann, was er weiß und kann.
Außerdem, und ich glaube, das könnte so ihre Taktik sein, ist mir irgendwann gucken durch den Kopf gegangen, die versucht, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht für die Zukunft zu bauen. Also auf der einen Seite ist ja wirklich dieses so, du lebst ja nicht weit, es erinnert dich niemand daran und ich sitze da so und denk so, ja, es ist für ihn normal und das ist in Ordnung, vielleicht sind auch nicht alle Erinnerungen, die Dylan hat jetzt so geil, meine Liebe, und ihm ist das vielleicht auch nicht so wichtig wie dir. Aber ich habe am Ende den Verdacht, eigentlich geht's hier nur darum, wenn sie Kinder mit Dylan kriegt, dann sind diese Kinder schon mal extrem gut ausgebildet.
Ja,
so kleine Kampfeinheiten.
Genau.
Ich meine, im Prinzip, nach dem, was wir später sehen, würde mich nicht wundern, wenn es darum geht.
Ja, es kann schon sein. Aber Dylan lehnt hier ab und da dachte ich mir, okay, Riker wäre jetzt bestimmt mitgegangen direkt.
Nee, also, ja, also ich sag mal so. Also ich glaube, Riker wäre vielleicht nicht mitgegangen, weil ist ja eine Sache, ob ich mit den Frauen so ein bisschen Techtelmechtel habe oder ob ich nachher Unterhalt sein muss.
Ja gut, wer weiß. Naja, jetzt kommen auf jeden Fall die Sklavenhändler, also die Sklavenfänger, glaube ich, nennt man sie sogar. Und die treten denen mit Bambusstöcken und primitiven Speeren entgegen. Und ja, da steht auch bei mir hier in den Notizen, ist das jetzt weniger brutal als Kampflanz?
Ja, ja.
Aber das haben wir ja gerade eben schon besprochen. Ja, aber jetzt kommt eine Szene gleich, da habe ich so ein bisschen ein paar Probleme mit. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja, ich wollte noch die kurze Anmerkung machen. Ursari, der Anführer, ich meine, Ursari war der Anführer, der nennt ja auch die Kampflanzen von Hand eine nette Antiquität. Und ich denke so, ja, super. Muss man, also ja. Irgendwie ist alles Antiquität, solange sie funktionieren. Obwohl mich das jetzt lustigerweise, während ich es sage, kurz an die erste Folge der dritten Staffel von Discovery erinnern wird. Oh, Antiquitäten.
Ja, stimmt. die Sklavenheidis steht jetzt in meinen Notizen. Der Anführer, du hast schon den Namen gesagt, Ursari, das ist so ein Glatzkopf-Typ. Der sieht auch ein bisschen aus wie ein Zuhälter ohne Schmuck, dafür mit einer Handfeuerwaffe und einem Bluetooth-Headset im Ohr. Und mein anderes Problem ist eher dieser Begleiter, dieser Handlanger Charboss, der wird nämlich gespielt von Garfield Wilson. Und das hat für mich so ein leichtes Geschmäckle gehabt, wenn man darüber nachdenkt, dass die eigentlich so Sklavenhändler dort sind.
Hm. Okay, jetzt musst du mich erleuchten, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus willst.
Naja, Garfield Wilson ist ein schwarzer Darsteller und Sklavenhandel, du weißt vielleicht, auf was ich anspiele.
Ja, ich war nicht sicher, weil du sagtest halt so seinen Namen und ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwie, abgesehen davon, irgendwas hinter. Deswegen habe ich jetzt nachgehakt, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, hat sowieso einen kleinen bitteren Nachgeschmack gehabt. Vor allem, naja, alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber Dylan taucht jetzt auf und stellt sich denen entgegen.
Ah, und wen hat er mitgebracht?
Tiama, also das, die ist bewaffnet mit Pfeil und Bogen jetzt auch.
Ja, aber wen hat er noch mitgebracht?
Wen hat er denn noch mitgebracht?
Rev
kommt doch später erst so dazu. Es sah für mich so aus, als wäre der gar nicht eingeladen gewesen, sondern kommt einfach so dazu.
Ja, okay. Aber ich meinte halt, wer ist da so dabei? Ja. Sorry. Habe ich mir leider jetzt nicht so aufgeschrieben. Nicht mitgemacht. Aber ja, die haben aber ja Angst, weil ein Magog.
Ja, genau, das habe ich auch so ein bisschen so. Moment, diese Sklavenhändler, die stehen alle voll bewaffnet dort und dann kommt ein Magog dazu und die kneifen direkt und verschwinden.
Ja gut, es sind die Magog und du erinnerst dich noch, was passiert, wenn Rev sie anspucken würde.
Ja, aber der hätte doch jetzt niemals Chance gegen alle gehabt dort, oder?
Naja, vielleicht haben sich die Leute gesagt, so, oh Gott, wenn wir nicht, ich will weg, alle instinktiv weg, damit ich, also so, jeder hat sich für sich selbst gesagt, scheiße, ich muss hier weg, wenn der mich anpackt, dann werde ich infiziert. Ja, keine Ahnung, aber... Ja, oder die haben sich halt gesagt, Verluste, vielleicht mögen die sich auch, weil später ist Ursari ja auch sehr nicht erfreut davon, dass Chabos tot ist, also scheinen auch vielleicht so Kumpel zu sein, keine Ahnung.
Ja, wer weiß. Aber auf der anderen Seite, wir sehen später auch eine Szene noch, da wird ein Magog von einer dieser Waffen getroffen und der zuckt einfach nur kurz und springt dann weiter. Vielleicht wissen die auch, dass die Waffen, die sie da haben, gegen Magog nichts ausrichten. Das könnte vielleicht noch eine Erklärung sein.
Ja.
Nun gut, kurz zurück zur Andromeda. Und da hat Baker Romy jetzt offenbar irgendwie so eine Art Standby-Modus geschaltet.
Ja, ich habe ja das Transkript halt nebenbei offen und ich finde lustig, Baker sagt im Original, ich weiß jetzt nicht mehr, was sie im Deutschen sagt, aber I could make her sing I'm a little teapot if I wanted to.
Ja, interessant. Übersetzt es mal gerade vielleicht noch für die Leute, die keine Ahnung haben.
Das ist I'm a Little Teapot. Also, es gibt ja dieses Lied, ich bin ein kleiner Teekessel. Ich kenne das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das im Deutschen groß gibt. Aber ja, also im Prinzip, wenn sie wollte, dann könnte sie sogar dafür sorgen, dass Andromeda halt dieses alberne Liedchen singt, weil die macht jetzt alles, was sie will.
Ja, genau. Und dann erfahren wir natürlich noch von dem mysteriösen Frachtraum 11.
Genau. Und sie hat sogar geschafft, dass die internen Sensoren von Cargo 11 aus sind.
Mhm, ganz genau. Das war es dann auch schon wieder. Das ist wieder einer dieser kurzen Schnipsel, die irgendwie immer wieder zwischendurch eingeblendet werden und sind einfach total überflüssig. Naja. Zurück zu Dylan und Rev, und Dylan hat so ein paar Zweifel an sich selbst jetzt, denn er hätte die lange Nacht, also diese 300 Jahre währende Schlaf und auch den Untergang des Commonwealths ja verhindern können, indem er einfach diese Nova-Bombe damals gezündet hätte. Und eben das, was da gerade passiert auf diesem Planet mit diesen Sklavenhändlern, verhindern können. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig gedacht? Vielleicht wäre das trotzdem passiert oder das Commonwealth wäre anders untergegangen?
Naja, von seinem Blickpunkt her, und er ist ja der Überzeugung, es wäre nicht untergegangen. Ich sag mal so, wenn die sich hätten verteidigen können gegen diesen Überfall der Nietzscheaner, wer hätte es dann versuchen wollen nochmal? Allein weil wegen der Machtdemonstration. Natürlich kann immer was passiert sein. Aber von diesem Ausgangspunkt, das wäre nicht passiert und deswegen wäre das dann nicht passiert. Ja, ich weiß, was er meint, aber es ist Schwachsinn, jetzt darüber nachzudenken. Zumal er die Nova-Bombe nicht ohne Grund nicht gezündet hat. Und seien wir ehrlich, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel Zeit er gehabt hätte, weil, ja, dann kam Raid an und dann gab's Kampf und dann gab's den Sog ins schwarze Loch. Ja, ich hätte das auch gar nicht hingekriegt, oder wollte er, während alle an Bord sind, einfach mal die Bombe runterschmeißen. Also irgendwie.
Ja, ein bisschen komisch. Naja, jetzt erfolgt ein weiterer Angriff der Sklaventypen. Die haben jetzt offenbar keine Angst mehr vor Rev.
Und die haben Verstärkung geholt, glaube ich.
Ja, es kann sein, aber das ändert ja erstmal nicht seine Ausgangslage. Ich meine, die waren ja eben auch schon in der Überzahl. Und ja, die Verteidiger werfen jetzt ihre Holzspeere und Thaddeus läuft durch den Wald, steht bei mir hier in meinen Notizen.
Ja, das ist vielleicht nicht so schön.
Ich fand die Szene auch so ein bisschen merkwürdig. Vor allem, er läuft da durch den Wald und ich fragte mich die ganze Zeit, meine Güte, der Mann schafft es aber sehr, sehr lange, nicht getroffen zu werden von irgendwelchen Schüssen, die da Star Wars-like von links nach rechts, von oben nach unten und aus allen Richtungen angeflogen kommen.
Tja, vielleicht hat sein Glaube irgendwann nachgelassen.
Ja,
naja, aber das hört sich jetzt so fies an. Also ich meine das nicht so despektierlich, wie das klingt.
Ja, er kommt ja auch noch zu dieser Szene, wo er sich auf diesen Felsen stellt, auf diesen Stein eher im Wald und stellt sich da drauf und predigt dann irgendwas vor sich hin. Ja. Und in dem Zeitpunkt, als er dann irgendwann doch von so einer Laserstrahl getroffen wurde, habe ich auch in meinen Notizen stehen, da endlich.
Ja, das Problem ist, in dem Moment, wo er sich dahingestellt hat, ja, war vielleicht doch einfach leichter zu treffen.
Ja. Naja, aber Rev darf jetzt auch mitmischen und darf auch wieder Säure spucken. Genau, es sieht immer lustig aus. Also das haben sie auch von der Maske her interessant gemacht, woher da dieses Sprühzeug da kommt.
Ja, stimmt.
Ja, und Osari zieht sich dann abermals zurück. Und sein Kollege hier, der wird noch getroffen, den ich eben noch meinte, also der von Garfield Wilson gespielte Handlanger Chavos.
Ja, von Tiyama.
Genau. Und stirbt dann auch. Ja, genau. Und dann gibt's in der nächsten Szene so eine Art Wikingerbeerdigung, steht bei mir in Notizen. Also als alle Gefallenen sind so aufgebahrt auf so einem Holzgestell. Und dann spricht der Bruder, jetzt gehen mir die Namen langsam wieder aus.
Arun.
Genau, der spricht so ein paar leichte Gebete, so ein Sätzchen. Und auch Rev darf dann gegenüber Thaddeus noch so ein paar sinnlose Worte sagen.
Ich finde auch tatsächlich das, was Arun sagt, so ein bisschen, ja, so schwierig. Er sagt ja zum Beispiel, Jenna, du hast deinem Vater gesagt, dass du einen Sohn wolltest, obwohl du eigentlich auf eine Tochter gehofft hast. Und ich denke mir so, ja, du stellst dich das hin. Und jeder, der dieses genetische Gedächtnis von Jenna nicht hat, der weiß das jetzt auch. Und warum? Ich meine das mit dem Meer, weißt du? Er sagt ja auch, dass der, ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand wollte zum Meer gehen, aber hat's dann nicht geschafft. Das ist noch irgendwie so eine Sache, so eine Sehnsucht von einer Person. Auch das ist vielleicht jetzt nicht so sinnvoll, aber das verstehe ich eher mehr, dass man das so bei einer Trauerrede erzählt, wobei halt dieser hintere Teil mit hast nie die Zeit gehabt, der macht's dann irgendwie wieder so ein Schal, weil das klingt so wie, ach, du wolltest ja immer, aber ach, scheiße, Chance vertan.
Ja, es klingt alles ein bisschen merkwürdig, naja.
Da finde ich das, was Rev sagt, halt tatsächlich auch besser, weil das macht halt auch Sinn, weil er sagt ja auch, dass Thaddäus war ja nicht nur sein Freund, er war ja auch sein Lehrer und ja, also das sind halt so Sachen, die für mich mehr Sinn ergeben. Also das finde ich passt besser zu einer Trauerrede, aber ja.
Ja, also ich hatte den Eindruck in der Folge leider eben, bevor er gestorben ist von Thaddäus, dass er irgendwie ein Schwachkopf ist. Ich meine, er läuft da durch diese Laserstrahlen. Was hat er denn sich da jetzt erwartet, was er da erreicht, indem er sich da hinstellt und predigt? Also wie naiv ist er denn?
Der hatte halt auch nichts anderes. Aber ja, naiv sind, finde ich, in dieser Folge viele.
Ja, stimmt. Ja. Naja, Rev hat Zweifel an sich. Er ist jetzt in dieser Kapelle nochmal und Tiama kommt dazu und sie ist erstmal relativ verwundert. Im Moment, sie reden mit Toten. Das machen die offenbar nicht, denn die haben ja alle Erinnerungen an ihre Verstorbenen.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das könnte der Grund sein, aber
ja, genau. Ja. Und er hinterfragt sich jetzt auch selbst ein bisschen, also dass er irgendwie nie auf die Idee kam, dass die Bevölkerung ihre Entscheidungen vielleicht alleine treffen möchte. Also das sagt Rev im Namen von Thaddäus.
Ja, aber ich meine, das ist es ja auch eben. Die wollten eine Entscheidung treffen, die haben eine Entscheidung getroffen. Und da wären wir halt wieder an der Stelle von wegen, er wollte das halt nicht und deswegen hat er gesagt, das geht nicht. Das ist
ja, genau. Naja, alles ein bisschen schwammig. Naja. Kurz an Bord der Andromeda. Dort empfängt man jetzt mehrere Notrufe von den Tarn, die in Gefahr sind. Und Beker will jetzt helfen und Dylan wird schon alleine zurechtkommen. Auch wieder eine kurze Sequenz nur.
Ja, also im Prinzip erfahren wir hier halt, dass es noch viel schlimmer ist, weil da noch so ein orbitaler Außenposten ich komme nicht aufs Wort. Betroffen ist und dass sie jetzt noch viel mehr gebraucht werden und ja, das wohl genau. Auch länger dauert.
Ja, korrekt. Naja, wieder zurück. Rev meditiert im Wald und wird dann plötzlich, sieht man so eine Hand von links ins Bild kommen und das ist so eine Spritze mit einer sehr, sehr langen Nadel und wird davon betäubt.
Ja.
Ja, Dylan fällt das natürlich auf. Moment, Tiama ist auch verschwunden. Rev ist verschwunden und der will die dann auch suchen und findet die beiden auch relativ schnell in einer Höhle, die mir doch sehr vertraut vorkam aus einer der letzten Folgen.
Du meinst nicht zufällig die, wo mit Steinen geschmissen wurde?
Juhu, doch, diese haben wir schon öfters gesehen. Also ich glaube, diese Höhle ist genau wie dieser Wald immer wieder derselbe Handlungspunkt.
Ja. Aber ich glaube, Dylan findet ihn deshalb so schnell, weil er geht ja in die Kapelle, wo Arun schon ist. Und ich glaube, Arun hat wahrscheinlich gedacht, meine Schwester ist bestimmt da und da und ja.
Ja, schon. Naja, Tiama liegt jetzt auf so einer Art Steinaltar, so habe ich das wahrgenommen. Und ich habe mich jetzt gefragt hier, also Rev ist so gefesselt an der Wand, was ist jetzt hier genau passiert zwischen den beiden?
Nicht das, was du vielleicht gerade andeuten willst.
Nee, das denke ich eben gar nicht. Aber was ist denn da passiert? Wie funktioniert das denn bei den Magog?
Das weiß ich nicht. Also, weil es irritiert mich. Also, wir erfahren ja, sie hat ihm DNA entnommen oder Gewebe. Ich weiß gar nicht mehr, was genau sie gesagt hat. Genetisches Material war das, also wahrscheinlich DNS. Ja, ich weiß halt nicht. Ja, ich habe mich das halt auch gefragt, weil mal davon abgesehen, dass wir ja ständig hören von Harper, dass die Magog vergewaltigen und Rev nichts anhat, bin ich nicht der Meinung gewesen, dass das wirklich so abläuft, weil das irgendwie auch keinen Sinn ergibt, weil dann gibt's ja auch Männer und ich glaube nicht, dass die Magog sich sagen so, oh, ich muss mir jetzt einen weiblichen suchen und ich muss mir jetzt einen männlichen suchen. Ich bin davon ausgegangen, die beißen dich oder sowas oder weiß ich nicht, legen deine ihre Eier in dich. Ich weiß es nicht.
Ja.
Wir werden später
hinaus.
Wir werden später in der Serie halt auch nochmal sehen, dass andere Personen infiziert werden und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, also ich kann mich nicht an Szenen erinnern, aber so vom Gefühl her, ich glaube nicht, dass die irgendwie vergewaltigt wurden. Also, ich weiß es nicht. Also so, wie es gesagt wird, wirkt es halt so wie, sie hatte ihm mit der Spritze was entnommen und sich das dann gespritzt und juchhe, jetzt ist sie schon kurz vorm Ausbrüten.
Ja, genau. Man sieht das auch so. Man zeigt ihren Bauch und da scheint auch irgendwas drin zu passieren, wie in so einem Alien-Film, dass da irgendwas drin brodelt und das scheint auch sehr schmerzhaft zu sein. Ja, sieht nicht unbedingt schön aus oder wie irgendwas, das man irgendwie erleben möchte.
Ja, und ich bin gerade ein bisschen überfordert. Also nicht überfordert, aber mir ist gerade was eingefallen. Und also entweder hat sie das auf sehr spezielle Art gemacht, damit das so schnell geht, oder es ergibt im Nachhinein in späteren Folgen keinen Sinn mehr.
Er sagt ja auch, okay, sie wird höchstens noch eine Woche leben und später irgendwie in der nächsten Szene ist sie dann schon irgendwie am Sterben und ja, alles ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Ja, wie du schon sagst, Rev denkt, vielleicht sollte man das einfach mal passieren lassen, denn Tiamas Nachkommen könnten in Unschuld geboren sein und es besteht offenbar eine Chance, dass da Gutes entstehen könnte und Dylan soll sich doch bitte zurückhalten und dem Göttlichen vertrauen.
Also, es ist Tiamas großartige Idee gewesen. Ach, ja, wenn die mit meinem Gedächtnis geboren werden, wird alles gut. Dann denkt sich Rev, ah, das ist eine tolle Idee. Und nach kurzer Zeit denkt sich Dylan, ach, ist das eine tolle Idee. Und ich denke, ach, ist das eine scheiß Idee.
Ja, es ist auch eine andere scheiß Idee, kommt gleich noch dazu. Und ja, jetzt kommt eine relativ fiese Szene, nämlich Tiama schreit und das sieht wirklich sehr schmerzhaft aus und ist auch gut gespielt und stirbt dann.
Ja. Also Arun soll auch nicht zugucken und, oder war es Dylan? Ich bin immer der Meinung Arun, aber...
Nee, Arun stand da und ja, ne? Rev sagt zu ihm, das wäre nichts für seine Augen, was jetzt kommt. Er schickt ihn weg und es sieht so aus, dann es wird so angedeutet, als würde Rev jetzt seine Klauen irgendwie in sie da reinrammen.
Ja.
Oder, ja, das sieht schon ein bisschen hart aus.
Ja, ich bin in der Szene verrutscht, deswegen war ich so verwirrt, weil kein Arun vorkam. Ja, es ist, ja, also hier steht auch, Bam rips open Tiamas body and releases the infant Magog. Vielleicht will er das auch beschleunigen, ich habe keine Ahnung. Wir sehen ja dann auch einen Magog und...
Ja, so ein Magog-Baby, ja, und das find ich auch dann wieder sehr, sehr fragwürdig, was Dylan sagt, weil die eben schnell wachsen sollen. Ja, ich glaube, Tiama hat erwähnt, da wären Schafherden in den Bergen und die sollen die doch einfach mal schnell holen, killen und fressen.
Ja, er will ja auch jetzt schon von Rev wissen, ob er denkt, dass die Magog genug Erinnerungen von Tiama erhalten haben. Und ich denke mir so, ey, das ist ein Kugel. Also ich meine, das sieht aus, als wenn, kennst du das? Früher gab's so eine lustigen Plüschdinger, die hast du umgekrempelt und dann waren es so kleine Viecher und anders waren sie so runde Kugeln und das sieht aus wie eine Kombination, weil du hast so ein rundes Gesicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Magog-Baby eigentlich nur ein Kopf ist.
Ja,
vielleicht
ja, das
ist
kann
es auch
sein.
Blöd dargestellt. Aber und ich denke mir so, ey, woher soll er das denn jetzt schon wissen?
Ja, diese Maske sah auch aus wie so eine Maske von Rev, die man irgendwie auf 90 Grad gewaschen hat. Also es sah irgendwie so schrumpelig aus. Also es sah irgendwie ein bisschen hässlich aus. Ja, aber das mit den Schafherden in den Bergen finde ich wirklich noch sehr viel fragwürdiger. Jetzt werden irgendwelche Lebewesen hier geopfert, um Magog wachsen zu lassen, von denen man noch gar nicht weiß, ob die nicht am Ende alle niedermetzeln da. Und okay.
Ja, und vor allen Dingen die Schafherden werden wohl aus einem Grund gehalten werden. Ist das vielleicht auch so eine Frage? Essen wir jetzt die ganzen. Also okay, vielleicht sind die Schafherden einfach nur so in den Bergen und sind da, aber ich denke mir eher, dass die gehalten werden und ich denke mir so, Wolle, Fleisch, Schale.
Ja. Ist alles ein bisschen komisch. Eine kurze, knappe Szene mal wieder an Bord der Andromeda. Dort geht es nochmal um Frachtraum 11 und offenbar wird da jetzt dieser Handel kurzzeitig abgewickelt, was da auch immer ausgebrütet wurde von denen.
Kannst du dich erinnern, ob im Deutschen gesagt wurde, wie lange das Ganze gedauert hat? Oder klingt das wie lange es dauern wird?
Also, nee, also das wurde, glaube ich, nicht so explizit gesagt. Und dieser andere Konflikt mit dem Tarn, der wurde ab hier auch gar nicht mehr großartig erwähnt, außer dass Dylan Baker später lobt dafür. Also dieser Frachtraum und dieses Geschehen da mit diesem Beschiss von Dylan wird jetzt irgendwie wichtiger gehandhabt als das andere, für mich deutlich interessantere, was man hätte erzählen können.
Weil ich glaube, also ich bin der Meinung, dass im Deutschen auch irgendwas gesagt wurde. Hier steht halt im Transkript bloß 4 weeks. Und dass Tia halt Clankriege gesehen hätte, die besser organisiert waren als diese Operation. Also ich weiß auch, dass er in der Folge was in der Art gesagt hat, aber ich habe auch keine Ahnung mehr. Wollen die uns jetzt sagen, dass diese ganze Sache jetzt 4 Wochen gedauert hat? Das fällt einem dann aber auch nicht auf. Also ich meine jetzt auf dem Planeten, also...
Ja,
ist alles sehr seltsam.
Sehr, 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 sehr seltsam, ja, korrekt.
Da hätten sie mal einen Baum oder eine schwangere Padme nehmen sollen.
Ja, vor allem, das wirkt alles zeitlich gestaucht. Vielleicht ist diese Zeit auch tatsächlich vergangen, denn wir haben ja eben gehört, okay, das dauert etwa eine Woche bei Tiama und in der nächsten Sequenz kamen da schon diese kleinen hässlichen Wesen raus und Tiama ist gestorben und... Ja, vielleicht
aber
ist es einfach sehr zusammengestaucht.
Halt, genau, man merkt es halt auch dadurch nicht, weil es halt so wirkt, als wenn die direkt da immer noch stehen würden. Also, und was ich mit dem Baum und Padma halt meine, ist bei Harry Potter, bei Teil 3 ist das, glaube ich, da merkt man an der peitschenden Weide halt, wie die Zeit vergeht. Du würdest es sonst vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, aber du siehst halt, wie sie sich verändert. Und Padme wird halt immer schwangerer im Verlauf des Star Wars Films und hier hast du halt irgendwie gar kein wirkliches Anzeichen. Die Aussage, ach, das dauert jetzt, sie wird maximal eine Woche überleben, hilft nichts. Wer weiß, wie lange die mit Dylan trainiert haben, wer weiß, wann die Sklavenhändler erst wiedergekommen sind, aber man merkt's halt einfach nicht und diese Aussage hilft einem halt auch nicht weiter, weil selbst wenn du dir sagst, okay, 4 Wochen,
Ja, zumal nach den Schafherden, die nächste Frage, die Dylan an Rev stellt, ja, wachsen die schnell? Ja, sind schon ausgewachsen.
Mhm. Ja.
Komisch, ja. Also das ist bestimmt nicht alles innerhalb von 10 Minuten passiert. Das kann mir keiner erzählen.
Nee, aber es wirkt halt echt nicht so gut. Will ich der Folge, komme ich gleich zu.
Ja, genau. Naja, die Sklavenhändler kommen wieder zurück. Diesmal zieht man sich eben nicht ins Dorf zurück und dort findet man auch niemanden mehr vor, denn die sind alle in den Höhlen jetzt offenbar. Und Dylan kann diesen Osari, diesen Anführer von den Sklaventypen, auch relativ schnell überlisten, wird dann aber später in der Höhle doch wieder ganz schnell überlistet, bekommt dann aber eben Hilfe von diesen Magog, die fressen, sprühen und metzeln drauf los.
Genau. Leider haben sie nicht nur Appetit auf Sklavenhändler.
Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also Rev ruft um Hilfe und Dylan kommt hin und das sieht aus, als wäre Rev irgendwie so in die Ecke gedrängt mit dem Bruder von Tiama und ja, die sind alle total aggro, die Magog. Aber Dylan kommt hin und sagt, ja, Moment, stopp mal und dann hören die direkt auf. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum hören die jetzt auf Dylan? Warum Rev ruft die ganze Zeit, nein, aufhören, lasst uns in Ruhe, Dylan, Hilfe. Und Dylan kommt rein, hebt einmal den Finger und sagt, aufhören und die hört auf.
Vielleicht, also der Magog, der mit ihnen dann spricht, der hat ja Tiamas Stimme, vielleicht ist das die Erinnerung an, oh, der war so heiß, ich wollte Sex mit ihm.
Ja, wer weiß. Die Chance hat sich jetzt in dieser Optik auf jeden Fall vertan, vermutlich. Aber ja, komisch finde ich jetzt hier, der Bruder von Tiama erkennt jetzt, okay, die Magog, die können ja tatsächlich nett sein und die wollen jetzt alle irgendwie Magog werden. Und das fand ich schon krass irgendwie.
Vor allen Dingen ergibt das irgendwie absolut null Sinn. Also, ja, weißt du, das Ding ist, ich könnte seine also ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie, oh, die wilden Werwölfe, lassen wir uns beißen und verwandeln uns in Werwölfe, um uns zu verteidigen, sondern, oh, die wilden Magog, lassen wir uns töten und dann gibt's neue Magog. Wobei, wenn man auf das Gespräch zwischen Tiama und Dylan eingeht, wo sie halt meint, du könntest unsterblich sein, wenn du Kinder mit mir hättest, weil das genetische Gedächtnis, vielleicht funktioniert das in deren Kopf halt tatsächlich so, dass man halt nie stirbt, weil das Gedächtnis weitergegeben wird. Vielleicht ist das für die halt dann auch so, dass die halt in den Magog dann weiterleben. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich dann sagen würde, ich opfere mich jetzt. Die opfern ja ihre komplette Kultur, also sich selbst. Also ich meine, das werden auch nie vollständige Nachkommen. Das sind ja halt immer noch auch gleichzeitig Magog. Und das finde ich echt nee.
Ja, also, ziemlich Quatsch,
aber ich
Bullshit,
halt
den man uns erzählt.
Ja, aber es ist, ja, was heißt Bullshit, den man uns erzählt? Ich habe halt einfach das Gefühl, dass das ist für die halt, also die sind davon überzeugt, oder er in dem Fall ist davon überzeugt, genauso wie Tiamat ja der Meinung war, das ist der Weg. Also schreibtechnisch, storytechnisch will ich gar nicht sagen, dass das scheiße ist, geschrieben, sondern dass das einfach deren Einstellung ist und die müssen wir ja nicht verstehen können. Ja, aber schwierig.
Ja, sehr schwierig. Naja, kurz an Bord der Andromeda wieder. Frachtraum 11, den sehen wir jetzt. Ein ziemlich hässlicher CGI-Frachtraum, der jetzt auch leer ist und ich glaube, Baker sagt zu Tier, ja, was sollen wir denn jetzt hier erzählen? Und die Antwort ist, ja, die Tarn sollen einfach sehr hungrig gewesen sein.
Ja.
Naja, die Maru ist inzwischen auch wieder zurück an Bord der Andromeda und dann gibt's noch eine kleine Unterhaltung zwischen Dylan und Baker auf einem der Flure und ja, Dylan wirkt so ein bisschen angekratzt und Baker fragt ihn auch, hier möchten Sie darüber reden und Dylan sagt, ja, sehr gerne.
Mhm.
Ja, und er lobt noch Baker, ja, hier haben Sie prima gemacht, ich bin stolz auf Sie für das, was sie halt gemacht hat. Und ich glaube, von dieser Frachtraum-11-Sache weiß er zu dem Zeitpunkt noch nichts, aber so doof kann der Dylan auch nicht sein, den das einfach so abzukaufen, oder?
Ja, das Problem ist, wir wissen ja nicht, wie viel da tatsächlich war. Also wir können ja sehr schlecht beurteilen, ob das vielleicht Sinn macht zu sagen, ja, die Tarn brauchten halt doch so viel. Ich weiß es nicht. Also, wenn das mit der Andromeda und den Sensoren gut genug funktioniert hat, dann würde ich sagen, okay, könnte das ihnen glauben, weil es ja auch nicht irgendwie nachvollziehbar ist, dass die Sachen irgendwo anders gelandet sind. Wobei sich die Andromeda ja zumindest an die erste Sache mit den Söldnern erinnern kann. Also irgendwie, naja.
Ja, alles ein bisschen merkwürdig. Naja, es gibt noch eine ich weiß gar nicht, ob das eine schöne Szene ist. Der Tier kommt zu Rev und der ist jetzt so fast ein bisschen neidisch, stolz und eifersüchtig zugleich, dass er erkennt jetzt, dass Revs gentechnisches Material nun irgendwie einen neuen Stamm von Magog heraufbeschworen hat.
Ja, er nennt es Krieger, eine Rasse von Kriegerpriestern. Und es mag jetzt sehr doof sein, aber ich musste innerlich lachen, weil ich musste an Picard denken und dachte so, Elnor!
Ja, da habe ich tatsächlich auch dran gedacht, ja. Und Rev sagt noch diesen eigentlich Satz der Folge, um auf den Titel einzugehen. Ja, wir haben das Paradies gerettet, indem wir die Schlange hineinließen. Ja, eine abschließende Szene von, sieht man Dylan noch und der sitzt eigentlich nur da und grübelt oder denkt nach. Das war's.
Ja, der fragt sich jetzt, habe ich das schlecht gemacht oder habe ich das gut gemacht? Hätte man das anders machen können? Wie geht's mit dem weiter? Weil das wissen wir ja auch nicht, weil im Prinzip ist es ja so, dass die sich ja jetzt nicht alle in Magog umwandeln wollen, so habe ich's verstanden, aber die Magog, die da sind, lernen wollen von den anderen und dann als Beschützer halt da leben wollen.
Ja, genau. Vielleicht hat er auch drüber nach. Vielleicht hat er auch drüber nachgedacht, haben Baker und Tier mich beschissen?
Das kann auch sein.
Ja. Hau mal dein Fazit raus.
Okay, bin ich denn tatsächlich dran?
Du bist heute dran, weil ich noch keine Ahnung habe, was ich von der Folge halten soll.
Okay, ich guck nur eben mal kurz meinen kleinen lustigen Zettel durch, ob ich vielleicht irgendwas vergessen könnte. Ah, okay. Eine Sache hat mich noch mit Fragezeichen hinterlassen, weil Rev meint so, ja, es wurden noch nie, das wären Magog, die in Unschuld geboren werden, das gab's noch nie und ich denke mir so, aber ist das, was da passiert, denn tatsächlich so extrem viel anders als das, was bei Fresh Render passiert ist? Ja, okay, der hatte kein genetisches Gedächtnis von irgendjemandem, aber die wurden ja quasi vollgequatscht die ganze Zeit und haben sich deswegen geändert. Aber ja, wobei ich auch nicht mehr genau oder nicht genau verstanden habe, ob der Mensch, er muss ja mit denen gesprochen haben, bevor sie geboren wurden. Aber naja, ja, mein Fazit. Also die Folge ist voller fragwürdiger Entscheidungen, finde ich. Was Tiama das da macht, finde ich, da denke ich mir halt echt so, warum? Dylan kommt da hin und denkt sich, ich bringe den jetzt erstmal kämpfen bei, für den Fall, dass die Andromeda nicht rechtzeitig kommt. Ich frage mich ja, selbst wenn sie rechtzeitig kommen, was wollt ihr machen? Ich frage mich, was Blake erwartet hat. Das hat man ja auch schon. Also, und dann, dass Rev auch noch findet, ach, das mit dem Magog ist eine gute Idee, alles. Also die Folge ist voller fragwürdiger Entscheidungen, inklusive Baker, Tier, da erwarte ich nichts anderes. Aber mir hat die Folge gefallen. Also ich fand sie gut, weil auch wenn ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann, auch wenn ich mir sage, was sind denn das für Grützüberlegungen, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, denk nicht, dass das, also natürlich hat die Folge auch ein bisschen Logikfehler, aber ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Entscheidungen, die schiebe ich nicht auf schlechtes Schreiben, da mag ich mich irren, aber das weiß ich halt einfach nicht, sondern ich schiebe sie darauf, dass die Charaktere es so denken und empfinden, und nur weil ich das blöd finde, ist es ja kein schlechtes Schreiben, vielleicht, und so betrachte ich die Folge halt in dem Moment einfach, weil ich es nicht weiß und ich damit gut leben kann, die Folge so zu sehen, weil ich dann Spaß mehr oder weniger an der Folge habe, dass halt wirklich diese Entscheidungen, über die ich mich ärgern kann, aber mit Absicht so getroffen sind, um zu sagen, so ja, was ist denn jetzt der richtige Weg, und zu zeigen, ja, man kann, auch wenn man Gutes will, halt einfach absolut falsche und oder zumindest fragwürdige Entscheidungen treffen. Und das finde ich nicht, also es finde ich gut, sowas mal zu sehen. Klar, vielleicht was anders gemeint, aber solange mir das niemand sagt, finde ich die Folge gut.
Okay, also für dich ein, wir haben ja keine Daumen, aber es, wenn wir welche hätten, wäre der Daumen für dich nach oben, oder?
Genau.
Okay, ja, danke. Dann fange ich mal an. Ja, die Folge hat ist eigentlich ein riesiges Logikloch. Es passieren die ganze Zeit so irgendwelche komischen, kuriosen Dinge, die irgendwie man schwer nachvollziehbar sind. Und auch die Charakterdarstellung ist teilweise ein bisschen merkwürdig. Also man hört von diesem sehr weisen Typen, von diesem Thaddeus, von dem Rev regelrecht schwärmt, der sich aber wie der letzte Doofkopf irgendwie benimmt. Und offenbar so sehr überzeugt ist davon, das Richtige zu tun, und fast so wahnhaft ist, dass er erstens denkt, okay, ich zerstöre die Waffen, damit das die bessere Lösung ist. Und er rennt danach auch noch in diesen Wald und lässt sich dann hin irgendwie niedermetzeln, also wegballern, weil er denkt, ja, okay, ich bin hier ein bisschen höheres Wesen und die können mir eh nichts ab. Also so muss dieser Typ offenbar gedacht haben, ansonsten wäre das ziemlich hohl. ja, der Rest, ja, diese Baker-Tierhandlung, die ist natürlich Quatsch. Da hätte mich tatsächlich mehr interessiert, was mit den Tarnen da tatsächlich passiert, als diese wir verarschen Dillen-Handlungsstrang zu zeigen. Mhm. Ja, letztendlich ist die natürlich besser als die letzte Folge, aber wir haben auch bessere Folgen schon gesehen und deswegen ist das bei mir eher so eine mittelmäßige Folge.
Eine Sache will ich noch sagen, in Bezug auf dein Fazit, nicht um irgendwie, ich meine, will jetzt nicht dein Fazit kritisieren. Ich hoffe, das klingt nicht so. Weil ich habe das nur gedacht, wenn du das gesagt hast. Ich glaube auch einfach, dass gewisse Entscheidungen, zum Beispiel wie das, was Blake tut, nachvollziehbarer gezeigt worden wären. Und ich sag nicht, dass sie dann nachvollziehbar gewesen wären, wenn man halt gewusst hätte, wie viel Zeit vergangen ist. Und das wäre ja, so genau. Einfach gewesen. Wenn irgendjemand was gesagt hätte, oder weißt du, ganz ehrlich, ich hätte auch mit einer Einblendung von irgendeiner Zeit leben können. Oder weißt du, wir haben die Parallelhandlung. Wenn irgendwo in der Parallelhandlung schon mal was erwähnt worden wäre, und wenn es gewesen wäre, so wie, ja, jetzt haben wir hier schon eine Woche mit dem Dings zu tun, Dylan ist immer noch nicht da, ich hoffe, er kommt zurecht. Weißt du, dass man hätte es ja nicht nur da zeigen müssen, man hätte es ja zeigen können. Und dann hätte man vielleicht Dinge erkennen können. Ich sag mal ganz blöd, vielleicht ist Blake auch einfach verzweifelt an seiner Entscheidung, die dafür gesorgt hatten, ja, seine reinen Schafe zu, auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Nein, okay. das meine ich halt nicht, aber ja, um sie halt, damit die ihre Unschuld verlieren, sagen wir das so, dass halt seine Schäfchen ihre Unschuld verlieren, um das zu vermeiden. Vielleicht hat ihn das einfach so, der ist einfach durchgedreht und verzweifelt in den Wald gerannt und war nur noch am Durchgedrehen. Wie gesagt, seine Entscheidung könnte ich damit jetzt nicht, da würde ich immer noch nicht hinterstehen, aber ich sag mal so, dann hätte man vielleicht auch nachvollziehen oder durch andere Szenen, wo man so seinen Zweifel mehr sieht, den sieht man halt, finde ich, ja toll, er jagt die Dinger in die Luft und so. Weißt du? Und das ja, ist halt auch weiß, so der Punkt. Meinst, ja. Und deswegen sage ich mir halt so, ja okay, die ist gut, aber du hast vollkommen recht, wir haben definitiv bessere Folgen gesehen, aber ja.
Also ich sag mal so,
ich sehe sie mir schön.
Okay, für mich wäre das eine gute Folge gewesen oder hätte sein können, wenn man diesen Handlungsstrang rund um Baker und Tier einfach mal rausgestrichen hätte. Das hätte am Ende auch einen Satz gereicht, dass man gesagt hat, okay, ja, Mission erfolgreich abgeschlossen, dann hätte man diesen anderen Schwachsinn weglassen können. Dann hätte man mehr Zeit gehabt für die Charaktere oder eben auch zu zeigen, was eben mit dieser vergangenen Zeit passiert ist, denn das wirkt für mich einfach so gestaucht und um da drauf zu kommen, muss man sich einfach mit der Folge beschäftigen und drüber nachdenken. Und das wirkt einfach, wenn man die zum ersten Mal sieht, sehr, sehr merkwürdig. Deswegen wäre das in dem Fall eine gute Folge gewesen, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit genommen hätte für die Charaktere auf diesem Planeten.
Ja, und das Ding ist ja wirklich, würde Tier nicht irgendwann von 4 Wochen sprechen, dann würdest du das ja so gar nicht mitbekommen.
Ja, richtig. Und selbst dann musst du noch das verknüpfen miteinander und denken, ah, okay, hier ist Zeit vergangen. Ja. Ansonsten ergibt es einfach keinen Sinn. Weder diese Magog, die da plötzlich von jetzt auf gleich da sind, die haben in der Zwischenzeit natürlich auch die Schafherde komplett geholt. Und ich sag, das ist einfach so ein zeitlich gestauchter Kram und dass man da wirklich mitkommen kann, weil es einfach zu schnell passiert. Und deswegen ist es für mich auch nur Durchschnitt am Ende. Ja, aber wir haben Luft nach unten, denn beim nächsten Mal kommen unsere beiden Freunde Matt Keen und Joe Reinkemeyer wieder als Drehbuchautoren vor.
Und was bringen sie uns mit?
Eine Frage der Ehre. Und damit meinen wir nicht diesen tollen Film der 90er. wer war das?
Tom Cruise.
Jack Nicholson, oder?
Ja, genau.
Genau.
Und ich glaube, Demi Moore auch. Und ich weiß gar nicht, Kevin Bacon?
Kann sein, genau. Aber über den Film reden wir beim nächsten Mal nicht. Und
Kiefer Sutherland, den mag ich. Das muss ich deswegen auch loswerden. aber ich wollte eigentlich auf die Nietzscheaner raus.
Ja, genau. Es ist eine Nietzscheaner-Folge und wenn Matt Keen und Joe Reinkemeyer das machen, dann kommt da zumindest in der Vergangenheit nichts Dolles bei raus. Und ja, wir werden sehen. An der Stelle bedanke ich mich bei dir, Ivy, nochmals fürs Mitmachen und wir sprechen uns dann in 2 Wochen wieder zu einer Frage der Ehre. Bis dann.
Genau. Und tschüss. Ich gebe den Dank zurück und danke fürs Zuhören. Tschüss.